Ich war noch niemals in New York.
Ich war noch niemals in Shanghai.
In Hawaii.
Shanghai.
Hawaii.
Ja, Hawaii.
Ging nie durch Shanghai. San Francisco in zerrissenen
Unterhosen. Unterhosen.
Ego FM.
Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
Wir hätten doch besser die Männerchöre singen lassen.
Herzlich willkommen zu Folge 80. Frau Hoffmann hat heute in meinem Treppenhaus, wo meine älteren Nachbarinnen und Nachbarn Sachen hinlegen, die sie nicht mehr brauchen, hat sie etwas wieder mal hier wieder mit hochgekramscht, Frau Hoffmann. Alles liegt bei mir rum.
Ja, genau. Und das sind CDs gewesen. Unter anderem habe ich eine gefunden, die heißt Männerchöre singen die schönsten Volkslieder. Die absoluten Highlights. Ja, wenn man sich was wünschen kann, dann sind das die absoluten Highlights mit Das Wandern ist des Müllers Lust. Ja. Der Lindenbaum und Lorelei. Ich möchte Lorelei kurz anspielen, Herr Kollmann, weil ich bekomme es ja sowieso nicht raus aus Ihrem Laptop.
Ja, das muss man dazu sagen. Frau Hoffmann wollte es irgendwo abspielen. Ich habe gesagt, ich habe keinen CD-Player mehr. Dann ist mir aufgefallen, dass ich in meinem alten Laptop noch einen CD-ROM-Laufwerk habe. Und jetzt hat Frau Hoffmann die CD da rein und jetzt geht sie nicht mehr raus. Ja, ich höre schon, Frau Hoffmann. Ich höre echt gar nichts. Ich höre nichts.
Moment, das ist die Lorelei. Das dauert ja ein bisschen. Lorelei. Ist Nachtgesang im Wald ein bisschen. Oh mein, das Wandern ist das Müllers Lust.
Jedenfalls kriegt man die CD jetzt nicht mehr aus dem Laptop.
Aber ich krieg die CD nicht mehr raus.
Toll, Frau Hoffmann. Ja, da ist der Laptop gleich noch viel mehr wert, der 10 Jahre alte. Würden Sie sagen, dass ich in so einem Männerchor, dass ich da mich gesanglich auch betätigen könnte?
Ich glaube schon.
Schon, ne?
Ja.
Das Wandern ist des Müllers Lust.
Ein bisschen mehr. Es gibt auch so einen Kastratenchor.
Oh, Nastratenchor.
Wenn Sie jetzt mit Ihrer Mundharmonika um die Ecke kommen, Achtung, dann hole ich wieder das Didgeridoo raus.
Jetzt hat sie wieder das Didgeridoo rausgeholt, das sie mir vor 10 Jahren geschenkt hat.
Was spielen wir?
Wir spielen ein Indianer im Wald.
Das sind schon so ein bisschen...
Ja, kommen Sie jetzt mal.
Nee, rassistisch.
Ich hätte dann,
was macht der im Wald? Vielleicht kann der auch in der Großstadt sein.
Dann heißt das Lied Ein Pfarrer im Wald, machen wir mal.
Das ist jetzt sehr religiös. Okay. Ich habe das mit der Permanent-Atmung noch nicht so drauf. Das
klingt bei Ihnen irgendwie nach Verstopfung.
Nicht lachen. Ja. Nicht lachen geht's nicht. Also ich meine vorne auch nicht, aber Moment.
Ja, lass uns gut sein, Frau Hoffmann. Das steigert sehr, sehr schön. Ja, ja. Es klingt wie ein Elefant mit Atemproblemen.
Klopft gerade ein Eichhörnchen an
mir. Das steigert unsere Reichweite hier auch nicht, Frau Hoffmann. Ja.
Apropos Reichweite, vielleicht gewinnen wir ja den Podcastpreis.
Genau, es gibt den Deutschen Podcastpreis dieses Jahr wieder. Es gibt ein Publikumsvoting, in dem wir unter 1000 anderen auch gelistet sind.
Ja, und Herr Kollmann hat sich wirklich vorgestellt. Ich meine, ich weiß nicht, was er getrunken hat, aber er hat uns wieder beworben. Und jetzt
ich habe sie gefragt.
Ach ja. Ich habe gesagt, komm, Herr Kollmann, wirklich jetzt mal. Ja, ich meine ganz ehrlich, da sind Menschen dabei wie Rezo
und
Fest und Flauschig.
Die
und
sind nicht dabei.
Bam. Und wer ist denn dabei?
Ja, hier Dings ist
Joko.
Dabei. Joko hat aufgehört, Klaas ist dabei mit Baywatch Berlin.
Ja, und irgendwer der, wie heißen diese Menschen, die auch ganz viele Podcast-Freunde haben?
Jetzt seien Sie nicht so trantrötig, Frau Hoffmann. Das kriegen wir schon hin. Also den Link gibt es bei uns. Wo gibt es denn eigentlich? Den posten wir dann nochmal als...
In der Insta-Story
bei uns, Hoffmann-Kollmann. Ja, die gibt es dann nur 24 Stunden. Wenn die dann weg ist, dann finden sie... Ich poste es dann später nochmal auf dem Hoffmann-Kollmann Instagram-Profil.
Machen Sie das?
Mache ich nachher nochmal, ja.
Also meine Mama hat schon abgestimmt.
Ja, schön,
Frau Hoffmann. Also wir sind ganz vorne
dabei. Hören Sie mal, wir sind noch ganz vorne mit dabei, was ganz viele Menschen angeht, die uns hören. Zum Beispiel heute diese alle hier. Hören Sie mal.
Hallo ihr Lieben, schön, dass wieder alle gesund sind. Hier ist die Heike aus dem Sauerland. Heute habe ich ein besonderes Event. Es gibt keinen Wetterbericht, aber ich habe eine Tanzparty mit lauter Frauen. Ich habe 3 ukrainische Mitbürger aufgenommen und meine polnischen Nachbarn sind auch da. Und der Rest sind meine Freundinnen aus dem Sportverein. Und wir sagen jetzt unseren Trinkspruch auf Ukrainisch für euch.
Hey!
Ich ist doch schön.
Trinken jetzt, Herr Kollmann. Trinken jetzt.
Ja.
Oh. Heike aus dem Sauerland. Mein Herz Heike schlägt für das Sauerland. Ja. Begrab mich mal am Lennestrand, wo die Misthaufen fallen.
Da kommt Hoffmann her.
Ja. Da gibt's keine Palmen. Sauerland. Ja.
Ja.
Das ist unser Sauerland.
Ein schönes Sauerland.
Kennen Sie Ihren Kiemen? wie heißt es, Chiemgau-Lied?
Es gibt
das?
Kein Chiemgau. Es gibt den Chiemgau-Jodler, den kennen Sie auch schon, Frau
von Josef. In Finntrop ist dunkel, in Kühntrop noch viel mehr. In Hundesachsen wird auf Touristen geschossen und trotzdem kommen jedes Jahr mehr.
Ja.
Das ist auch unsere Sauerlandhymne.
Ja, es tut mir furchtbar leid.
Wollen Sie, dass ich mehr singe?
Frau Hoffmann hat heute so einen überbilligen, keine Ahnung, Kisch.
Nein, das war null billig. Gekauft. Es war null billig, ja. Und den gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja. Ich werde jede Woche
jetzt. 2,95 €.
Nein.
Schmeckt wie aus einer alten Kölle.
7 €.
Ja.
Und ich werde jetzt jede Woche einen neuen mitbringen. Sauerkirsche war halt echt schlecht.
Pfui, da
also Sauerkirsche ging wirklich nicht gut runter, aber ich lasse nichts verkommen.
Ja.
Ich lasse nichts verkommen, Herr Kollmann.
Frau Hoffmann.
So ist das mit Nachkriegskindern.
So ist das mit Nachkriegskindern.
Da lässt man doch nicht einfach einen guten Fusel runter. Und sagen Sie mal, Herr Kollmann.
Ja, falls ja.
Sie tragen ja jetzt nicht so richtig viel Bart, ne?
Ja, momentan, wenn ich halt Lust habe, ne?
Tragen Sie mal richtig viel Bart?
Kann ich schon mal machen.
Nee, so richtig obenrum meine ich jetzt?
Ich spreche von obenrum.
Also weil, ja. Ich habe nicht gelesen, dass Bart, dass Männer, die ganz, ganz viel Bart tragen, dafür gab es auch den IG-Nobelpreis, den Ignoble-Nobelpreis, das ist der satirische, ja, die haben nämlich eine Studie durchgeführt, dass Männer mit Bart 37% mehr Schläge absorbieren. Also durch den Bart werden 37% dieser Schläge absorbiert. Das heißt, wenn man in eine Schlägerei gerät, ist es doof, wenn man keinen Bart trägt.
Ja. Ich habe jetzt gar nicht so richtig zugehört, aber es klingt sehr interessant, Frau Hoffmann, ja.
Also das wissen Sie bei der nächsten Schlägerei, denken Sie, warten Sie mal, was hat Frau Hoffmann nochmal gesagt?
Selten,
wartet eine Sekunde, wartet noch 3 Wochen, dann habe ich Bart, dann könnt ihr mich schlagen.
Apropos Schläge, Will Smith.
Ach nein, darüber wollen wir nicht reden. Nee.
Ich wollte nur fragen, was gewesen wäre, wenn Sie mir eine geklatscht hätten, ob es dann auch so eine Aufruhr gegeben hätte. Oder ob man dann gesagt hätte, also die Frau Hoffmann, die darf das. Ja, das hätte mich schon interessiert.
Hätte mich auch.
So eine Klatsche.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob man bei Will Smith sagen kann, es ist einfach trotzdem aggressiv, das ist trotzdem Schlägerei und das macht man einfach nicht. Oder ob man sagt, ja, du hättest dich jetzt, ich meine, ist ja richtig, ne? Chris Rock hätte sich jetzt nicht über so allop.
Der hätte auch zurückhauen können, der Chris Rock.
Nee.
Ja, wieso denn nicht?
Nee, aber jetzt sind die Oscars auch irgendwie verkommen, ne?
Ja,
also,
so ein bisschen
wenn man sich so öffentlich schlägt, bräuchte das jetzt auch
die Frage
nicht
mehr. Ist, ob Will Smith jetzt auch verkommen ist. Der soll ja angeblich den Oscar wieder zurückgeben, ne?
Kann man den Künstler von der Kunst trennen?
Ja, finde ich schon.
Habe ich mich
diese Woche damit auseinandergesetzt, weil mir es in letzter Zeit öfter geht. So auch mit Michael Jackson ging es mir zum Beispiel letzte Woche so.
Ich höre Michael Jackson gern.
Ja.
Ja.
Ich dachte mir zum Beispiel, mir wurde öfter schon gesagt, man soll den nicht mehr hören, man soll den auch nicht mehr spielen im Radio. Finde ich aber, ich finde, man muss die Kunst vom Künstler oder der Künstlerin trennen.
Ich gucke auch noch die Bill Cosby Show gern. Ich gucke auf Roseanne gern, obwohl die leider sehr anti- oder rassistische, weiß ich nicht,
ja.
Kommentare von sich gegeben hat.
Ja.
Ja, okay, es fühlt sich ein bisschen komisch an, vielleicht doch nicht mehr.
Man weiß es nicht. Hat sie gesagt nach dem dritten Glas.
Ja, oder Kevin Spacey.
Mochte ich sehr, sehr gerne.
Ich liebe
Kevin
Spacey als Schauspieler unheimlich gerne.
Ja.
Ja.
Ja,
ist aber wegen sexueller Nötigung oder so.
Ja, angeklagt.
Ja.
Noch 2 traurige Sachen diese Woche, Frau von, wir haben in der Sendung schon kurz drüber gesprochen. Einmal die Foo Fighters, das ist eigentlich das dritte. Dann haben wir noch Phil Collins, der sein letztes Konzert in London gespielt hat. Fand ich unfassbar traurig, dieses Bild, wie er da so total wirklich richtig alt aussehend auch schon auf diesem Stuhl sitzt und das ganze Konzert eigentlich vom Stuhl aus gespielt hat. Unfassbar trauriges Bild, das ich die Woche gesehen habe. Und dann, Frau Hoffmann, noch Bruce Willis, der seine Schauspielkarriere nun an den Nagel gehängt hat.
Genau, wegen einer Krankheit, die auch ein bisschen was damit zusammenhängt, dass man Sprachstörungen oder Gedächtnisstörungen etc. hat. Und deshalb sagt er, Nips aus, Ende Gelände. Und das finde ich auch unheimlich schade, aber man darf Menschen auch einfach mal altern lassen.
Das stimmt auch.
Man darf denen auch einfach mal Ruhe gönnen. Und dann schauen wir uns die ganzen Filme und tollen
über 100
Songs
übrigens,
ein.
Ne? Und ganz kurz noch zwei Facts zu Bruce Willis. Genau, über 100 Filme in seinem Leben bisher gedreht. Und das Krasse ist, dass noch so viele Filme anstehen, die noch nicht veröffentlicht worden sind, dass man Bruce Willis weiterhin 1,5 Jahre noch im Kino sehen kann.
Freue ich mich.
Ja. Danke. Ich freue mich auch über unseren heutigen Gast, Frau Hoffmann.
Thilo!
Sind Sie soweit?
Ich bin soweit.
Ja.
Thilo
Mischke.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Hoffmann, unser heutiger Gast berichtet von genau diesen Orten auf der Welt, wo die wenigsten von uns gerne sein würden. Er sagt, man muss mit den Menschen vor Ort sprechen, sich mit ihnen unterhalten, denn uns verbindet mehr, als uns voneinander trennt. Viele dieser Erlebnisse hat er jetzt in seinem neuen Buch Alles muss raus, Notizen vom Rand der Welt festgehalten und darüber möchten wir heute mit ihm sprechen. Thilo Mischke ist uns zugeschaltet. Grüß dich, hallo.
Hallo.
Hallo Thilo. Du, wir haben gelesen, dass du grundsätzlich ein sehr ängstlicher Mensch bist. Stimmt das? Und wie passt das denn mit deiner tagtäglichen Arbeit zusammen?
Also mittlerweile würde ich sagen, ich bin jetzt nicht der ängstlichste Mensch, den es mittlerweile, also ich bin auf jeden Fall schon weniger ängstlich, als es früher war. Meine Ängstlichkeit bezieht sich so auf Dinge wie, ich habe Angst im Dunkeln, ich fahre nicht mit Achterbahn, ich würde niemals von einer Brücke springen oder von einem Steg in einen See, ohne vorher zu wissen, ob da ein altes Fahrrad unten liegt. Also ich bin vielleicht eher vorsichtig. Das passt aber auch ganz gut mit der Arbeit zusammen, weil man dadurch eben auch keine Risiken eingeht vor Ort, also keine Dummheiten macht. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn man in Krisen- oder Kriegsgebieten ist, dass man nichts Dummes anstellt.
Mhm. Sehr umsichtig.
Seit 2016 bist du für Uncovered auf der ganzen Welt unterwegs, berichtest zum Beispiel über den Krieg in Syrien, hast dich mit Deutschen, die aus eigener Überzeugung zum Islamischen Staat gegangen sind, unterhalten. Und jedes Mal läufst du mit deinem Team irgendwie beim Dreh so ein bisschen auch Gefahr, natürlich auch angegriffen oder entführt zu werden. Fragen wir mal ganz plump aus, welche Überzeugung heraus tust du dir das immer wieder aufs Neue an?
Also man darf immer nicht vergessen, das ist ein Teil meiner Arbeit, diese Krisen- und Kriegsgebiete. Das ist nicht 100% des Jahres bewege ich mich in gefährlichen Ländern oder in gefährlichen Regionen. Ich bewege mich sehr oft in Ländern und Regionen, wo man normalerweise nicht hinfährt. Das heißt aber nicht, dass sie gleich gefährlich sind. Und ich mache noch viele andere Sachen auch. Und deswegen halte ich das auch, glaube ich, nur aus. Und der Antrieb ist ein ganz einfacher. Das ist einfach, deswegen wollte ich Journalist werden. Ich hatte so einfach Bock, die Welt zu sehen. Anfänglich war ich unterwegs, um über Videospiele zu berichten, bin weltweit um die ganze Welt geflogen, um irgendwelche Leute kennenzulernen, die Videospiele machen. Später wurde es dann so ein bisschen, änderten sich die Themen bis hin eben jetzt zu Kriegs- und Kriegsberichterstattung. Ich würde nicht sagen, dass es eine normale Evolution ist. Jeder Journalist geht diesen Weg durch, aber ich habe irgendwann eben auch mit Uncovered festgestellt, ach, das macht mir schon sehr viel Spaß, sehr besondere Menschen an sehr besonderen Orten zu treffen.
Mhm. Und in einem Interview, Thilo, da hast du vor kurzem mal gesagt, dass es immer ganz wichtig ist, die Normalität an solchen Orten zu bewahren für dich und dein Team. Aber wie schafft man das denn zum Beispiel inmitten eines Kriegsgebiets, immer den Kaffee mit deinem Lieblingsmilch und Zucker oder weiß ich nicht, wie schaffst du das?
Also das schafft man nicht, dass im Kriegsgebiet dein Kaffee mit haferfreier Hafermilch bekommt, das funktioniert nicht. Aber was mich immer wieder überrascht und immer wieder aufs Neue überrascht, ist, dass wie normal sich ein Krieg anfühlen kann, wenn man in einem Krieg ist. Also es ist ja nicht so, wie wir es in den Nachrichten sehen, die ganze Zeit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Also wenn wir in der Tagesschau sehen, einen Raketenangriff auf Kiew zum Beispiel, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, dann ist das ein ganz kleiner Moment, eine Momentaufnahme eines Tages in Kiew. Dazwischen findet eben unter den schwersten Bedingungen Normalität statt. Das heißt, dass eben Menschen versuchen, normale Dinge zu tun, dass die eben rausgehen und wenn die erste Sonne jetzt im Frühling kommt, dann trotzdem mal draußen ein Würstchen auf dem Grill braten. Also man versucht, dieses Leben beizubehalten. Und das habe ich in Kabul erlebt, das habe ich im Irak erlebt, in Syrien. Und das ist ein extrem besonderes Gefühl. Man hat auch manchmal das Gefühl, wenn dieser Krieg nicht wie zum Beispiel in der Ukraine ist, also wenn es ein Krieg ist, der um Straßen gekämpft wird, dass da irgendwie auch so eine Art Respekt stattfindet. Also ich habe das echt, ich saß in Syrien auf einem Hausdach und es gab Abendbrot und zwei Straßen weiter wurde geschossen, aber niemand von uns war verunsichert, weil man ja sagt, naja, ist ja zwei Straßen weiter. Wenn es jetzt vor unserem Hotel wäre, dann würden wir jetzt richtig anfangen zu überlegen, gehen wir vielleicht woanders hin. Also jeder Mensch oder viele Menschen gewöhnen sich an die Tatsache des Krieges. Und das ist auch das Gefährliche. Das ist das, was wir jetzt gerade spüren, dass selbst wir in Deutschland uns an diesen Ukraine-Krieg bereits gewöhnt haben. Man guckt weniger bei Spiegel Online, was gerade passiert ist. Man guckt jetzt nicht mehr jeden Morgen. Die Sorge ist weg. Und das ist dieses Gewöhnen bedeutet eigentlich, dass wir verdrängen. Und das ist so gefährlich, weil damit Kriege einfach in die Länge gezogen werden. Und umso länger Kriege sind, umso mehr Menschen sterben.
Das verstehe ich vollkommen, Thilo. Ich sehe es aber auch so ein bisschen als Selbstschutz, dass ich nicht mehr 5 Stunden am Tag vor mich hin scrolle und dann irgendwann in Tränen ausbreche und nicht mehr weiß, wohin mit mir, weil ich so machtlos bin.
Ja, das ist genau, das ist auch wichtig. Würden wir das nicht tun, würden wir einfach verrückt werden. Weil nur, weil in der Ukraine Krieg ist, es gibt halt auf der ganzen Welt gerade Kriege. In Eritrea ist gerade ein furchtbarer Krieg. In Somalia ist irgendwie im Norden furchtbare Kriege und Flüchtlingsbewegung unvorstellbarer Größe. Ein humanitäres Leid, über das keine Sau eigentlich spricht, weil da haben wir natürlich wieder dieses Ding, ist ja so weit weg, betrifft uns nicht. Und das ist halt falsch, weil jeder Krieg, der gerade stattfindet auf dieser Welt, betrifft uns und jeden. Es gibt nicht mehr diese Schlachtfelder, die völlig egal sind, sondern alle Kriege haben am Ende irgendwas mit uns zu tun. Also 1,5 Millionen Menschen, die aus Ostafrika nach Europa wollen, berechtigterweise, die Sicherheit und Frieden wollen, berechtigterweise, betrifft uns natürlich.
Mhm. Zum Thema darüber sprechen, dieser typische Smalltalk über deine Erlebnisse, die du so mitnimmst von deinen Reisen, haben wir gehört, ist dir eher unangenehm. Wieso ist das so? Also wieso sprichst du?
Versuch mal Smalltalk mit mir zu machen. Ja. Mach mal. Ich kann es live präsentieren. Wir drei treffen uns in der Küche auf einer Party und ich bin gerade, also ich fahre nächste Woche nach El Salvador und in 3 Wochen nach Afghanistan. So, ihr beide wisst das jetzt mit dieser Information. Okay. Ich komme an, mache mir Specs am Zahn auf und sage guten Abend. Mhm. Jetzt bitte mal Smalltalk. Mhm.
Alles klar. Erstmal würde ich dich sehr dafür bewundern, dass du das Becks am Zahn aufmachen kannst. Ja? Und dann würde ich fragen...
Kann ich gar nicht, habe ich mir gerade ausgedacht.
Ja, achso, Mist. Jetzt bald Afghanistan, Thilo. Mensch, und was nimmst du alles mit in deinem Rucksack? Ja, das fühlt sich allein schon von meiner Seite aus scheiße an. Ja. Vergessen wir das. Ja. Man so, das gegräbt sich selber in die Dummschiene bei solchen Fragen. Ja, okay.
Und du hast auch das Gefühl, also wenn Leute dann eben, also diese Fragen kommen, aber das ist die Menschen, die diese Fragen dann stellen, haben sofort das Gefühl, das entspricht nicht der Situation. Du kannst nicht sagen, na und was nimmst du mit? Nimmst du eine Switch mit? Was für Bücher liest du in Afghanistan? Dann denken die Leute, okay, da muss ich Humanität, also menschlicher fragen. Dann kommt die Frage, wie gehst du damit um, dass du dieses Leiter siehst? Und dann antwortest du, ja, ich habe mich daran gewöhnt. Und dann ist es einfach immer vorbei. Es wird sofort kein Smalltalk mehr, sondern es ist sofort so tiefes Gespräch, und ich habe auch in meinem Buch Alles muss raus genau so eine Situation aufgeschrieben, wenn ich dann wirklich erzähle, wie eine Leiche aussieht, weil manchmal trauen sich die Leute dann zu fragen, wie sieht denn so ein echter, erschossener Mensch aus, und ich fange das an, sehr bildlich zu beschreiben, weil sowas für mich ja traumatisch ist, und das Bild ist kristallklar vor meinem Kopf. Also während wir hier beide gerade sprechen, habe ich dieses Bild von verschiedenen Leichen vor meinem inneren Auge und kann ich euch beiden auch, wenn ihr wollt, sehr detailliert beschreiben, aber die Leute gehen halt aus der Küche raus, weil sie sofort nüchtern werden und eigentlich nicht darüber reden wollen. Mhm.
Verständlich, ja.
Vielleicht sollte man dann besser fragen, wie kann man unterstützen, oder würdest du dich vor Ort irgendwem zuwenden können und Bescheid sagen, was man unterstützen und wo man helfen kann etc. oder was man von uns aus unserer privilegierten Haltung und Stellung aus tun kann?
Pass auf, nehmen wir mal an, das ist jetzt das Gespräch und da wäre mein Reflex dann irgendwie so, denk nicht drüber nach. So, dass du wirst an der Situation nichts ändern. Wenn du spenden möchtest, spende. Aber es gab dann zum Beispiel, meine engste Freundin hat mir dann zum Beispiel geschrieben, ach, weißt du was, ich schreibe dir dann einfach, wenn ich weiß, du bist da, schreibe ich dir SMS, was hier in Berlin passiert. So, und das ist hilfreich. So, dieses, selbst zu Hause geht die Normalität dann einfach weiter. Ich war heute bei Edeka, gibt Spezi ohne Zucker im Angebot. Sowas. Ich will nicht, also wirklich nicht. Thilo, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe gerade die Nachrichten gesehen, da war ja heute ein Bombenanschlag. Das macht nur noch mehr Angst. Aber allein das schon auf einer Party zu besprechen, ist ja total bizarr, weil für mich, ich habe es gelernt, für das Gegenüber völlig bizarre Situation, dass da dieser Typ mit seiner Air Max-Sammlung im Krisengebiet plötzlich unterwegs ist, eine Woche später.
Was ich persönlich ja mega spannend fände, ne? Also ich würde mich jetzt mal als Journalist auch bezeichnen, weil mich interessieren Menschen genauso wie dich und wahrscheinlich würden wir dann doch ein etwas anderes Gespräch führen als jetzt eine normale Person, aber ich kann das total nachvollziehen. Thilo, über 100 Länder hast du bereist. Gibt es eine Geschichte, die dir da irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist? Schwierige Frage wahrscheinlich, aber...
Das ist super schwer. Das ist so, als würde ich dich fragen, was ist dein Lieblingsfilm? So kann man irgendwie nicht beantworten, weil es gibt für jede Phase des Lebens gibt es immer den Lieblingsfilm und für jede Phase, für jede Situation als Journalist gibt es für mich eben besondere Ereignisse und besondere Länder, die besonders herausstechen. Also so wie wir beide wahrscheinlich mit 8 Pfeifel der Mauswanderer total toll fanden, würden wir jetzt mit irgendwie in dem Alter, wo wir jetzt sind, das nicht mehr sagen. Und bei mir ist es so, ich kann mich sehr intensiv an meine erste Japan-Reise erinnern. Da sind die Bilder so klar auch noch drin. Ich weiß aber auch zum Beispiel, dass die Reise durch das Darien Gap, ich habe eine Flüchtlingsroute begleitet. Das ist eine Reise, die mich bis an mein Lebensende begleiten wird. Also, weil das war so eindrücklich, diese Erlebnisse dort. Aber eben auch Nordkorea. Also ich meine, ich war 2-mal in meinem Leben in Nordkorea, einmal inoffiziell, einmal offiziell. Und es war beides Mal, steht mir der Mund offen, nur wenn ich daran denke, wie bizarr dieses Land ist und wie besonders diese Menschen sind. Auch im Übrigen ein schönes Beispiel für ein Land, wo Normalität möglich ist und eine ganz besondere Normalität möglich ist.
Thilo, ich hätte, glaube ich, die Frage für Herrn Kollmann beantworten können. Seit 20 Jahren ist sein Lieblingsfilm Die fabelhafte Welt der Amelie. So, auch wenn Sie es nicht sagen wollten, Herr Kollmann, ich weiß das. So, Alles muss raus, okay. Lautet nun dein neuestes Buch, Alles muss raus, über das wir auch mit dir sprechen möchten. Wie ist dieses denn überhaupt zustande gekommen? Denn eigentlich hattest du dir ja geschworen, nie wieder ein Ich-Buch zu schreiben.
Coole Frage. Ich hatte eigentlich, nachdem ich ein Buch mit einem sexistischen Titel geschrieben habe, vor 13 Jahren oder 12 Jahren, und ich seit 12 Jahren mich eigentlich für diesen Titel berechtigterweise rechtfertige und entschuldige, also da gibt es überhaupt keine Diskussion, hatte ich irgendwie so, ich habe irgendwie keinen Bock mehr, nicht mal mehr Bock. Da, es war, dieses Buch ist ja fiktional. Es ist halt, ich habe eine Weltreise gemacht, irgendwie, aber irgendwie das meiste, was ich dort erlebt habe, ist einfach fiktional überhöht, weil keine Weltreise eines N20-Jährigen ist so spannend, wie sie in das Buch aufgeschrieben wurde. Das ist eher irgendwie trinken, traurig sein, am Strand sitzen, Flugzeug trinken, traurig sein, am Strand sitzen. Und daraus kann man aber kein Buch machen. Und ich wollte eigentlich, das nächste Buch sollte ein Roman sein. So, ich hatte Bock, jetzt mal einen Roman zu schreiben. Irgendwie, ich fand es eine tolle Herausforderung, weil es einfach auch sehr viel schwerer ist, einen Roman zu konstruieren, und so, dass der Leser auch da bleibt. Und ich hatte aber wirklich in den letzten 6 Jahren, seit wir Uncovered machen, eine unfassbare Menge an Erlebnissen aufgestaut. Und eigentlich saßen wir hier im Büro manchmal wie so alte Leute und haben dann so wie Obi vom Krieg diese Geschichten immer wieder erzählt. Also dieses Starian Gap zum Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, diese Kameraleute, mit denen ich da war. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, erzählen wir uns dieselben Geschichten. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich glaube, das muss mal erzählt werden. Und war dann bei meinem Verlag, erzählte dann so von meinen Romanplänen und die dann so, papalapap, du schreibst jetzt mal schön auf, was du erlebt hast. Und dann war die Reaktion von mir, wer will denn das lesen? Aus dem Reflex des gerade eben geübten Smalltalks-Gesprächs. Das kann ich doch gar nicht erklären. Und dann kam ich aber relativ schnell auf die Idee, das zu verbinden mit meiner persönlichen deutschen Lebenswelt. Um wie so eine Art Tablette, um die ich eine Wurstscheibe rumgelegt habe, das Harte der Welt zu erklären. Also ich erzähle zum Beispiel vom Tod meiner Großmutter und weiß, damit kann jeder relaten, weil unsere Omis werden einfach sterben, das ist ein Fakt. So, egal ob wir sie mögen oder nicht, es ist ein Fakt und es macht was mit uns. Und ich habe dann immer eben von unterwegs erzählt und von einschneidenden emotionalen Erlebnissen meines Lebens, um so Stellvertreter für den Leser zu sein. Das hat mir dann, Freude ist das falsche Wort, aber es hat mich durch dieses Buch gezogen, weil es war sehr, sehr anstrengend, das auch zu schreiben. Ich hätte das nie gedacht. Also so, wenn man eben Bücher mit sexistischen Titeln schreibt, dann schreibt man das einfach so weg, damit man Miete zahlen kann. Womit ich nicht entschuldigen will, dass ich diesen Titel rechtfertigen möchte. Das will ich hier nochmal stark betonen. Aber das war richtige, echte Arbeit, dieses Buch zu schreiben, weil das war auch therapeutisch. Und dann fiel mir auf, okay, es ist gut, dass du das machst. Also ich hatte auch zum ersten Mal in meinem Leben eine Panikattacke im Zeitraum des Schreibens dieses Buchs. Ich hatte zum ersten Mal wirklich so depressive Ausfälle. Das ist mir einfach wirklich, ich konnte, habe alles und jeden gehasst. Ich habe den Tag gehasst. Und ich habe das nicht verstanden. Und das war ein total krasser, ich entschuldige, dass ich so eine lange Antwort jetzt gebe. Das war so ein krasser Moment, wo ich realisiert habe, okay, so funktionieren Depressionen. Also ich würde sagen, dass ich ein sehr resilienter, sehr emotional, seelisch stabiler Mensch bin. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich depressiv wurde, weil dieser Zustand so normal wurde, dass ich traurig bin. Aber dann habe ich das Buch abgegeben, in Grönland, das letzte Kapitel geschrieben und wirklich so Fingerschnipp ging es mir gut. Und ich habe gemerkt, Alter, das musste wirklich raus. Und so ist auch dieser Titel des Buchs entstanden. Das Buch hieß erst irgendwie meine unerträgliche Toleranz, was ich mega überheblich befunden hätte. Das war ein Vorschlag vom Verlag. Und dann meinte ich so, Alter, das musste einfach mal alles raus. Und dann, oh krass, ja, das stimmt. Mhm. Und seitdem geht es mir eigentlich, wie ihr wahrscheinlich auch gerade feststellen könnt, eigentlich sehr gut. Also es war wirklich wie so ein einmal alles raus, einmal jedes traumatische Erlebnis in der Heimat und unterwegs aufgeschrieben.
Also man kann sagen, einerseits
ohne rührselig.
Einerseits Schauplätze überall auf der Welt, andererseits der Blick auf dein persönliches Leben. Eine Frage, die mich gleich mal irgendwie beschäftigt hat, als wir ins Buch gelesen haben, wieso ist dir von Anfang an klar gewesen, das Buch mit dem Thema Tod zu beginnen?
Weil als ich die ersten Gedanken zu dem Buch hatte, ist meine Oma einfach gestorben. Und meine Oma, wie die Leserinnen und Leser des Buches feststellen werden, ist eine Person, die einen sehr großen Einfluss auf mein Leben genommen hat, die eine extrem moderne Frau war, die irgendwie nur müde gelächelt hat, wenn es irgendwie darum ging, um die Freiheitsrechte für Frauen zu kämpfen. Sie meinte so, ich hab's gemacht, 1962. Diese Stärke, also meine Mutter ist auch eine sehr starke Person, also diese sehr starken Frauen, insbesondere meine Oma in meinem Leben, haben mich eben wahnsinnig geprägt und meine Weltsicht geprägt. Und deswegen war das, worüber ich glaube ich also auch das erste Kapitel, was ich für den Verlag geschrieben habe, so guckt mal, so könnte es aussehen, ist eben das, was die Leser und die Leserinnen und du gerade gelesen hast. So, das ist einfach so, da wurde auch nicht viel daran verändert, das ist einfach so rausgefallen aus mir. Und dann war klar, okay, ich schreibe es so auf. Weil auch die Lektorin damals meinte, okay, jetzt verstehe ich, was das Betrachten eines toten Menschen in El Salvador mit dir macht, wenn du deine Oma betrachtest und was das mit mir als Leserin macht in dem Moment. Und das fand ich einen tollen Effekt und deswegen habe ich einfach weitergeschrieben.
Okay. Bleiben wir mal kurz bei deiner Weltsicht. Da spielt westliche Arroganz eine große Rolle. Was ist denn deine persönliche Erkenntnis dazu so in den letzten 6, 7 Jahren?
Also das ist jetzt populistisch formuliert, ich betone das vorher, dass der größte Fehler, den wir als westliche Welt gemacht haben, seit 600 Jahren und besonders im 21. Jahrhundert nochmal besonders stark und im 20. Jahrhundert zu behaupten, dass so wie wir leben, der einzige richtige Weg ist. Und dass Kriege benutzt werden, um dieses Weltbild zu vermitteln. Und dieses Weltbild ist nicht etwa, also es wird oft von Religionsfreiheit und von persönlicher Freiheit gesprochen, aber hinter diesem Weltbild verbirgt sich einfach das Bedürfnis, Märkte zu schaffen. Uns Kohle zu verdienen, wird uns verkauft mit der Argumentation, es geht ja hier um Freiheit. Nee, es geht darum, um etwas zu verkaufen. Ich bin kein Antikapitalist. Ich finde es toll, dass wir irgendwie uns Dinge kaufen können, dass die Welt irgendwie, dass uns als Europäern die Möglichkeiten gegeben werden, alles zu sein und alles zu machen, was man eigentlich möchte. Zumindest ist so diese Traumvorstellung. Die Wirklichkeit sieht ja in Europa auch ganz anders aus. Und das habe ich gelernt. So, das habe ich verstanden. Ich habe es auch zum ersten Mal gesehen, was das heißt, dass wir auf unseren Privilegien, die einfach auf Leid basieren, also unsere Privilegien haben ein Fundament aus Blut und Knochen. So drastisch muss man das sagen. Und wenn du das einmal verstanden hast, und das verstehst du nicht, wenn du Urlaub in Kenia machst und siehst, oh, hier gibt es ja arme Kinder und Slums, sondern das verstehst du, glaube ich, erst, wenn du das auf der ganzen Welt gesehen hast. Dass egal, wo du bist, außerhalb von Europa, du diese zermürbende Kraft des kapitalistischen Freiheitsversprechen und dieses oberste Versprechen der Individualität. Und das ist toll. Die Idee davon ist natürlich toll, dass wir alle sein können, wie wir wollen. Aber die Wirklichkeit ist, dafür bezahlen wir einen hohen Preis. Und der höchste Preis, den wir dafür bezahlen, ist die Zerstörung unserer Umwelt.
Seit Wochen tobt jetzt der russische Krieg in der Ukraine. Du hast die Ukraine auch mehrmals schon besucht, unter anderem für die Reportage über den vergessenen Krieg in Europa. 2020 war, glaube ich, das letzte Mal, da warst du da unterwegs und hast auch die Angst im Alltag selbst miterlebt. Wie hast du denn dieses Land damals quasi eigentlich vor dem Krieg noch wahrgenommen?
Das Land hat schon immer so eine nicht spürbare, also eine spürbare, aber nicht sichtbare Grenze. Also du hast in der Ostukraine wirklich ganz andere wirtschaftliche, strukturelle Bedingungen als in der Westukraine. Die Westukraine fühlt sich an wie so ein rumpeliges Österreich, also irgendwie cool. Man ist so wie alles schön saniert, es ist so wie die Straßen sind toll und das ist Kiew, ist eine total aufregende Stadt. Und dann kommst du in die Ostukraine und hast wirklich das Gefühl, du bist plötzlich 1953 irgendwo in der Ukraine / Russland, weil die Menschen sprechen dort plötzlich Russisch. Die sagen mir, einige, mit denen ich gesprochen habe, erzählen so, ja, mir ist es am Ende egal, wer mich beherrscht, mir geht sowieso scheiße. Und die Angst davor, von Mörsergranaten getroffen zu werden oder erschossen zu werden, war in den letzten 8 Jahren in der Ostukraine nicht genauso groß wie jetzt, aber sie war Alltag. Also wenn du rausgehst auf dein persönliches Kartoffelfeld, weil du eben Kartoffeln anpflanzen musst, weil du so wenig Geld hast, dass du davon abhängig bist, dann sind die Menschen da rausgegangen und haben gesagt, ja, es kann sein, dass ich heute von einem Scharfschützen ins Visier genommen werde, aus den Separatistengebieten. Aber man darf auch nicht vergessen, auf den Separatistengebieten wurden die Leute auch aufs Korn genommen. Also im Sinne der Waffe, nicht im Sinne des Witzes. Und das ist, da konnte man richtig krass erleben, wie es sich anfühlt, wenn eine Region sich daran gewöhnt hat, in einer täglichen Gefahr des Krieges sich zu befinden. Und das weitet sich gerade aus auf die ganze Ukraine aus. Und meine persönliche Meinung dazu ist, ich glaube, dieser Zustand, den wir in der Ostukraine vor 8 Jahren hatten, wird jetzt Zustand der Ukraine sein. Diese ständige Bedrohung.
Thilo, hast du Kontakt zu Menschen aktuell in der Ukraine oder sogar an der Front? Und wenn ja, was erzählen die?
Also ich habe Kontakt zu Soldaten, die natürlich erzählen, wie krass sie hier durchhalten. Und ich habe Kontakt zu Zivilisten, die erzählen, wie furchtbar die Situation ist. Also ich habe einen Kontakt zum Beispiel, mit dem ich viel gearbeitet habe, auch in der Ukraine, der mir schreibt, er hat jetzt alles eingestellt, er arbeitet nicht mehr als Journalist, sondern er fährt mit seinem Privatauto Leute aus den kleinen Städten des Ostens raus. Einfach, er macht nichts anderes, als in diese wirklich Kriegsregion zu fahren, wo die Granaten explodieren. Er hat mir ein Video geschickt, wie er wirklich eine Hauptstraße einer Stadt entlang gefahren ist, die wir auch entlang gefahren sind vor 10 Monaten, wo links und rechts es brennt, Einschläge, du hörst Schüsse, und er einfach Omis rausfährt, weinende Omis. Und das ist wirklich krass, weil in dieser Ostukraine war es eben auch so, dass geblieben sind nur die Alten und Schwachen. Also du bist dort rumgelaufen in diesen Dörfern und du hast geklopft an der Tür und es kamen halt einfach gefühlt 300-jährige Menschen aus dieser Tür raus, die irgendwie blind keinen nicht hören konnten und die dich dann eingeladen haben. Und dann hast du Tee mit Honig getrunken und die haben dir erzählt, ja, was soll ich machen? Wo soll ich denn hin? Und diese Leute holt er jetzt raus.
Thilo, mal was zu der Arbeitsweise auch. Was bedeutet für dich denn heutzutage guter Journalismus? Und also wie steht es auch mittlerweile deiner Meinung nach um diesen guten Journalismus hier bei uns in Deutschland?
Also wir sind in Deutschland, wie in vielen anderen Dingen. Also ich habe gerade heute kam eine Statistik raus, dass immer weniger Deutsche dem Journalismus vertrauen in Deutschland. Das ist so, da kann ich immer einfach nur den Kopf schütteln. Weil so wie es eben um soziale Absicherung, eine gute Zukunft, Schulbildung, Alphabetisierung einer Gesellschaft geht, ist es auch in Deutschland, was den Journalismus betrifft, genauso gut gestellt. Und zwar also wirklich im Vergleich zur Welt wirklich top-notch. Also wir haben einen freien Journalismus, wir haben das große Spektrum an politischer Haltung. Also du kannst ja im Prinzip dir die junge Freiheit kaufen und dich irgendwie freuen über diesen Mist, der da drin steht. Und du darfst auch sagen, dass es Mist ist. Du kannst dir aber auch das Neue Deutschland oder die Berliner Zeitung oder die SZ kaufen. Also du kannst dich komplett über das politische Spektrum hinweg informieren in Deutschland und dir eine Meinung bilden. Der Zustand des Journalismus in diesem Land ist, ich sehe Makel in einzelnen Medien. Natürlich, so, ich könnte jetzt mich hier irgendwie über einen längeren Vortrag über die Bild mich hinreißen lassen. Aber das ist ja cool. Es gibt ja noch mehr als die Bild. Und lass doch die Bild einfach Journalismus schwierig definieren. Was ist richtiger, guter Journalismus, was ist nicht guter Journalismus? Aber es ist halt auch nicht das einzige Medium. Deswegen würde ich sagen, der Zustand des Journalismus und die Möglichkeiten, die man als Konsument oder Konsumentin hat, sind ideal. Wir haben kein abgeschaltetes Internet. Wir können bei Telegram so viel Verschwörungsscheiße posten, wie wir wollen. Und du kommst dafür nicht ins Gefängnis, es sei denn, du drohst mit Mord. Und das ist ja auch vollkommen gerechtfertigt. Was ich manchmal finde, ist, dass der Journalismus selber ein Problem hat. Nämlich, dass er sich selbst Regeln auferlegt, die irgendwie outdated sind. Dass man irgendwie die jungen Leute nicht ranlässt. Dass man irgendwie Journalismus in Frage stellt. Also ich habe früher als Printjournalist ausschließlich gearbeitet und habe Artikel geschrieben und Reportagen. Und als ich anfing, Fernsehen zu machen, fingen dann meine Kollegen aus den Printredaktionen mir vorzuwerfen, das ist ja kein richtiger Journalismus. Und ich finde, das ist Quatsch. Das ist einfach besonders jetzt im 21. Jahrhundert, wo Journalismus auf so vielen Ebenen, wie zum Beispiel hier in einem Podcast stattfinden kann, sollten nicht Printjournalisten festlegen, was guter oder was schlechter Journalismus ist. Zumindest nicht was in seiner Darstellungsform. Wir könnten natürlich auch einen beschissenen Podcast machen, so, der einfach schlecht ist. Aber diese Formen, wie sich Journalismus zeigt, sind so vielfältig wie nie und wir sollten sie alle nutzen. Und was vor allem ganz wichtig ist, wir sollten die Konsumentinnen und Konsumenten schulen, wie es zu nutzen ist. Also wie funktionieren Informationen? Bestes Beispiel, viele, viele Eltern in den letzten 2 Jahren haben plötzlich Messenger-Dienste entdeckt. Und wenn dort ein Mann aus den Philippinen postet, mRNA-Impfstoff bringt dich um, glauben Eltern das. Im Vergleich zu uns, die gelernt haben, wie wir mit Informationen im Internet umgehen, dass nicht jedes TikTok-Video, nicht jeder Reddit-Thread irgendwie die Wahrheit ist. So, aber wir müssen einfach da dran arbeiten. Das ist so das, was ich sehe. Aber ich finde, so um die Frage zu beantworten, Alter, ich antworte selten so lange. Egal.
Ist doch schön.
Um die Frage zu beantworten, der Zustand des Journalismus in Deutschland ist per se super. Wie der Journalismus selbst mit sich umgeht, ist manchmal ein bisschen mitleidig.
Medienkompetenz fördern, das ist das, was bei mir jetzt noch hängen geblieben ist. Thilo, das hört man normalerweise immer nur in Bewerbungsgesprächen. Wo sieht man einen Thilo Mischke in 10 Jahren? An einer Kriegsfront oder wo möchtest du gerne hin und was treibt dich an?
Also ich denke natürlich darüber, ich habe noch nie darüber nachgedacht, was will ich erreicht haben. So, das ist irgendwie so nicht das, dass ich da irgendwie sage, ich möchte das und das irgendwie mit 50 haben oder so. Was ich habe, sind so kleine Stepstones. Ich wollte ein Buch mal schreiben. Das war drin. Und ich habe richtig Bock auf Filme, so einfach Drehbücher schreiben. Das ist sowas, was mich gerade sehr reizt und ich höre mich da um und gucke, wie das geht. Und ich habe auch schon ein Drehbuch für einen gleichaltrigen, sehr berühmten Regisseur und Schauspieler aus Deutschland geschrieben und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wurde nie verfilmt, aber das ist die Wirklichkeit des Drehbuchschreibens. Das ist irgendwie, was mich sehr reizt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leben, wie ich es jetzt lebe, ich in 10 Jahren noch lebe, weil das schon auch sehr zehrend ist. Und ich will auch ein bisschen noch Spaß am Leben haben. Und ich will auch nicht einer der Kriegsreporter oder Reporterin werden. Nee, Reporterin wird eher wahrscheinlich, dass ich das werde. Kriegsreporter sein, der dann irgendwie traurig wird. Weil die meisten, die ich kenne, die das ausschließlich machen, sind einfach krank, seelisch krank, traurig. Viele von ihnen haben Alkoholprobleme, die meine internationalen Kollegen, und können eigentlich nur noch in diesen Krisengebieten existieren. Und ich mag es schon, irgendwie zu wissen, habe ich Bock im Sommer LSD auf einer Wiese in Brandenburg zu nehmen und nicht, habe ich Bock im Sommer mir den nächsten Krieg zu suchen, in dem ich sein muss, um glücklich zu sein.
Da sind wir eigentlich quasi schon bei der letzten Frage und bei dem Thema. Wir stellen nämlich all unseren InterviewpartnerInnen immer dieselbe Frage zum Schluss. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Glück bedeutet für mich im Prinzip zu wissen, dass ich etwas tun kann. Also nicht gebraucht zu werden, das ist auf gar keinen Fall. Da habe ich auch eine ganz eindeutige Haltung zu, dass eigentlich am Ende niemand braucht, was man macht in dieser Gesellschaft, sondern es kommt dann einfach jemand anderes. Ich glaube, ja, dass ich beschäftigt bin, das macht mich glücklich. Etwas machen. Mhm. Ob es der Versuch ist, schnitzen zu lernen, wie vor 2 Jahren, oder eben nach Syrien zu fahren, um mit Menschen, die sich entschieden haben, sich dem Islamischen Staat anzuschließen, um mit ihnen zu sprechen, beschäftigt sein. Das würde sagen, das macht mich glücklich.
Mhm. Schöne bunte Antwort. Danke, genau. Thilo. Wer es noch nicht gemacht hat, sollte sich auch unbedingt noch seine Reportage anschauen. Rechtsdeutsch, radikal, bewegt. Unheimlich, auf jeden Fall.
Genau, und das Buch dürfen wir auch empfehlen, Alles muss raus, Notizen vom Rand der Welt. Thilo, vielen Dank auch an dich persönlich. Du bist eine sehr spannende Person, die echt uns schon sehr, sehr gut unterhalten hat in, ich sag mal, traurigen, aber auch in ja humorvollen Szenen. Es ist immer sehr schön, deine Berichte zu sehen und ja deine Reportagen zu verfolgen.
Ganz toll, herzlichen Dank.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Das war schön. Ich mag den Thilo.
Thilo Mischke. Thilo, toller Typ. Sehr spannender Typ. Und wir können das Buch wärmstens empfehlen. Alles muss raus. Seit einiger Zeit jetzt schon im Buchhandel.
Habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass ich diese Woche ziemlich viel Aua habe?
Ja, ich musste an Sie denken, an Sie, Frau Hoffmann, diese Woche.
Wieso?
Weil ich hier einen Satz gesehen habe. Den hat ein Kollege getwittert. Und zwar heißt er: Es verwirrt mich sehr, dass ich im selben Jahr geboren bin wie alte Menschen. Ja, musste ich an Sie denken.
78 ist doch nicht alte Menschen. Ich habe in dieser Woche gelesen, dass ich in der mittleren, im mittleren Erwachsenenalter bin. Also, ne, Adoleszenz dachte ich, okay, bin ich doppelt raus.
Ja.
Aber ich bin jetzt im mittleren Erwachsenenalter, Herr Kollmann.
Toll, Frau Hoffmann.
Wahrscheinlich sollte ich wissen, wie man Steuererklärungen macht mit Bechamelsoße.
Muss ich da jetzt auch?
Nein.
Muss ich man, da? Bechamelsoße kauft man fertig. Ja? So. Wieso? Also es ist viel zu viel Aufwand, die selbst zu machen.
Natürlich, weil es ja einfach
was denn?
Um Butter, Milch und Mehl geht.
Ja, dann brennt das Zeug an, dann ist der Topf im Arsch, dann können Sie es wieder. Gucken Sie mal, ich will Ihnen zum Ende dieses Podcasts noch was zeigen, Frau Hoffmann. Ich bin mir unsicher, ob ich es Ihnen zeigen soll. Ja? Aber ich bringe es Ihnen mal kurz rüber. Da musste ich ja auch an Sie denken diese Woche.
Darf ich auch Nein
Erschrecken
sagen?
Sie bitte nicht. Ja? Ich komme mal rüber
ich
kurz.
Nein sagen? Was ist das? Moment.
Gucken Sie es mal an.
Die Kannibalenkröte, australische Aggerkröten fressen sich gegenseitig. Jetzt ist klar, was die Amphibien zu Kannibalen macht. Warum Kröten zu Kannibalen werden.
Eine Kannibalenkröte, Frau Hoffmann.
Zeigen Sie mir sowas. Ich finde Kröten und Frösche doch eh so.
Ja, weiß ich, aber deswegen wollte ich Ihnen ja zeigen, dass Sie das mal gesehen
Nein,
haben, was es alles gibt
genau
in der Natur.
Das ist genau mein Problem.
Ja, dass Sie sich selbst essen.
Ja, auch.
Ja, aber was ist denn so schlimm daran jetzt? Ja, was ist denn?
Was ist denn am Menschen so schlimm, die Menschen essen?
Ja, das würde ich jetzt, aber
jetzt
gucken Sie sich doch mal.
Die
Kröte hier wollte ich,
nee.
Wollte ich jetzt mal. Jetzt tun Sie doch nicht so rum.
Nein.
Das ist die Natur, ist das. Das ist der Lauf der Natur.
Ich habe einfach eine natürliche Phobie.
Ja.
Und Sie aber, ignorieren das.
Ja, aber ich habe da an Sie denken müssen die Woche. Das
Dankeschön.
Ist doch.
Ja,
das war Völlig überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf Ego FM.
Schöne neue Radiowelt.
Das ist das erste Mal, dass ich trotz Wind, Wetter, Regen und Schnee da draußen freiwillig gehe, weil Sie mich rausgeekelt haben mit dieser scheiß Aggerkröte.